Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Das syrische Fußballmärchen ist ausgeträumt. Die Nationalmannschaft des vom Bürgerkrieg geplagten Landes ist in der WM-Qualifikation gegen Australien ausgeschieden. Alle Bemühungen Syriens wurden nicht belohnt. Zur tragischen Figur wurde Stürmer Omar al-Soma, der kurz vor Spielende einen Freistoß an den Pfosten setzte.
Der frühere DDR-Auswahltrainer Stange übernimmt die syrische Fußballnationalmannschaft. Syriens Fußballverband teilt heute mit, man habe sich mit dem 69-Jährigen auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Stange hat schon den Oman, Irak, Weißrussland und Singapur als Nationaltrainer betreut.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute virtuell mit nach Syrien. Das Land befindet sich im Umbruch. Der Diktator Assad ist gestürzt und die Rebellen bemühen sich aktuell um ein neues Staatswesen. Auch im Fußball beginnt damit die Zeit der Aufarbeitung. Ich freue mich besonders, Nadim in dieser Ausgabe begrüßen zu dürfen. Er ist selbst Ultra des syrischen Clubs, den er uns sicherlich gleich vorstellen wird, und lebt seit 2015 in Deutschland. Er besucht seit mehreren Jahren die Fanprojekte und Fanhäuser und informiert da die Anhänger über den Fußball und die Fankultur in Syrien. Nadim, schön, dass ich dich im Podcast begrüßen darf. Der aktuelle Jahreswechsel, der wird im Rückblick stets mit dem Fall von Diktator Assad in die Geschichte eingehen. Ist damit eine Zeit voller Hoffnung auf ein freiheitliches Syrien verbunden oder überwiegt aktuell die Unsicherheit, wohin sich Syrien entwickeln wird? Was ist größer?
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sprechen darf. Ja, es ist auf jeden Fall ein Moment voller Hoffnung gewesen. Wir haben jetzt den 28.12. Das Ganze liegt jetzt 20 Tage in der Vergangenheit, als der damaliger Diktator, also der ist immer noch ein Diktator, aber nicht an der Macht, also Diktator AD hoffentlich. Und das liegt jetzt 20 Tage in der Vergangenheit. Mittlerweile sind die Syrer und Syrerinnen nüchtern. Es waren 2 Wochen voller Feierlichkeiten. Wir haben erstmal die Sorge unterdrückt, sozusagen, wie es weitergeht. Also es war ein Moment der Freude. Und wir wussten alle aber nicht, wohin das Land steuert. Deswegen haben wir uns allen Mühe gegeben, dass wir nicht über die Zukunft nachdenken, sondern erstmal das, was wir erreicht haben, feiern. Und jetzt, 20 Tage später, sind wir einigermaßen wieder nüchtern und machen wir uns natürlich jetzt Sorgen, wie es weitergeht im Land.
Du bist in Syrien aufgewachsen. Ich glaube, in Deutschland verbinden viele Syrien nur mit dieser Zeit des Krieges seit 2011. Aber Syrien ist ja viel mehr, gerade insbesondere zu der Zeit, wo du groß geworden bist. Kannst du uns ein wenig mitnehmen, ein paar Bilder erzeugen, wie deine Kindheit, Jugend gelaufen ist? Wie muss ich mir Syrien zu dieser Zeit vorstellen? Ist das mehr ein sozialistisches System wie die DDR gewesen oder eher mehr so ein kapitalistisches System wie die BRD oder ganz anders? Vielleicht kannst du uns einfach so ein bisschen mitnehmen in deine Jugend.
Sehr gerne. Ich muss an der Stelle darauf hinweisen, dass es mehrere Realitäten in Syrien gibt. Also jetzt die Realität, über die ich erzählen werde, das ist meine eigene Realität. Ich bin Kind einer mittelständigen Familie, Mutter Lehrerin, Baba Ingenieur, der hat damals in Tschechoslowakei studiert, als die beiden Länder ein Land waren, und ist nach Syrien zurückgekehrt und hat dort gearbeitet. Also Akademiker, Mittelstandfamilie sozusagen, wo Bildung auch großgeschrieben wurde. Ich hatte eine sehr entspannte Kindheit, würde ich mal sagen. Es gab einen Leistungsdruck seitens der Familie. Aber das hat was damit zu tun, dass es der einzige Ausweg war, oder die einzige Möglichkeit war, ein vernünftiges Leben zu führen, ohne dass man sich Sorgen macht. Ich bin Einzelkind, das hat dazu geführt, dass ich viel Zeit alleine verbracht habe zu Hause und so kam ich auf Fußball, als ich in der ersten Klasse war. Mein Vater ist kein Fußballfan, der ist sogar Anti-Fußballfans. Für ihn sind alle Fußballfans Randalierer und er wollte nicht, dass ich ins Stadion gehe. Tatsächlich, also ich hatte ein Stadionverbot von meinem Vater bekommen. Tatsächlich kann man so sagen, meine Mutter hatte auch mit Fußball nichts am Hut. Man kann auch einen Schritt weiter gehen und sagen, beide hatten nichts mit Sport am Hut. Und so hat meine Liebe zum Fußball sich entwickelt. Damals, als das Internet nach Hause kam zu uns zum ersten Mal, ich war in der ersten Klasse und normalerweise googelt man ja Sachen und ich bin dann auf die Vereinsseite gestoßen, nachdem ich in der Schule gefragt worden bin, was für ein Fan ich bin. Und ich stand auf der Leitung, weil ich wusste gar nicht, was für Vereine gibt da in meiner Nähe und habe dann geantwortet mit dem ersten Verein, was mir genannt worden ist und bin nach Hause gerannt nach dem Schultag und gegoogelt, was das für ein Verein ist. Und ja, und dann habe ich mich irgendwie reingesteigert, so dass ich als ich in der 9. Klasse war, habe ich angefangen, Artikel zu schreiben, Spielberichte. Ich habe sogar ein Angebot bekommen von einer Webseite, also Serious Sport hieß die, dass ich offiziell als Journalist für die schreibe und arbeite. Und dann haben die festgestellt, dass ich 14 Jahre alt war. Genau, und es ging dann weiter so, dass ich während des Krieges auch den Verein begleitet habe. Also die ganzen Spiele fanden ohne Zuschauer statt. Und das hat aber meine Liebe zum Fußball nicht geändert sozusagen. Meine Liebe zum Verein, zum Fußball blieb genau wie vor der Kriegszeit, auch wenn die Prioritäten sich verschoben haben. Aber trotzdem habe ich den Verein begleitet. So lange, bis ich ein Angebot von meinem Heimatverein bekam und die meinten, die brauchen unbedingt einen Medienkoordinator, der den Verein begleitet, also medial begleitet und Fotos macht und so. Und dann war ich mit meiner Kamera unterwegs, natürlich ohne Bezahlung, weil es flossen keine Gelder in den Spielbetrieb rein. Und ja, und ich habe dann mein Geld so verdient, dass ich Fotos gemacht habe von den gegnerischen Spielern. Also ich hatte ja Zugang zu allen Stadien mit dem Verein und bin halt dann zu den gegnerischen Spielern gegangen, habe denen angeboten oder einem von denen angeboten, dass ich dem die Fotos kostenlos zur Verfügung stelle, wenn er mir Zugang zum Hotel des Vereins verschafft und die ganzen Spieler in einem Zimmer sammelt. Und dort habe ich dann die ganzen schönen Fotos verkauft. Also das war meine Belohnung sozusagen. Aber meine Tätigkeit beim Verein war ehrenamtlich sozusagen. Also ich bekam kein Geld für.
Bevor wir zum Fußball gehen, will ich noch ein bisschen nachfragen, so außerhalb des Fußballs, um dein Heimatland noch ein bisschen näher kennenzulernen. Ich glaube, deine Jugend hast du in der Hafenstadt und das wird sich durch diese Episode durchziehen. Ich werde die Namen immer wieder falsch aussprechen, aber du wirst mich korrigieren. Hafenstadt Latakia bist du groß geworden. Wie groß ist die Stadt und welche Bedeutung hat sie in Syrien? Ich nehme an, durch den Hafen sicherlich eine Zentrale, oder?
Genau, die Stadt ist so wichtig, dass die eine der wenigen Städte, die auch einen englischen Namen haben. Also Latakia ist tatsächlich der englische Name, leitet sich aus dem Lateinischen raus, Laodicea oder Laodicea, je nachdem wie man den Namen spricht, genau, wurde auch damals, also war zeitlang auch Hauptstadt des römischen Syriens damals. Ist eine wichtige Hafenstadt, beziehungsweise die wichtigste Hafenstadt des Landes, neben Tartus. Die Küstenlinie in Syrien ist circa 170 Kilometer lang und das ist dann der einzige internationale Hafen sozusagen. Also eigentlich sind das zwei Häfen, aber das ist, also wenn man über einen Hafen spricht, wenn man über den Hafen spricht, dann spricht man in der Regel von der Hafen in Latakia. Ist eine wunderschöne Stadt. Heute hat die Stadt ca. 700.000 Einwohner, also eine ziemlich große Stadt in westeuropäischen Verhältnissen sozusagen. Wenn wir jetzt die Stadt mit Münster, Bielefeld vergleichen, ist halt doppelt so groß wie diese Städte. Und das hat aber was damit zu tun, dass viele Innenvertriebene auch Zuflucht in dieser Stadt gesucht haben. Aus Aleppo, aus anderen Städten. Es ist eine vielfältige Stadt. Die hat ein offenes Flair sozusagen, wenn man sich die ganzen religiösen Gruppen anguckt, die diese Stadt als Heimat bezeichnen. Es gibt die Sunniten, es gibt die Alawiten, es gibt Christen, es gibt Katholiken und orthodoxen Christen und so weiter und so fort. Es gibt mehrere auch andere religiöse Gruppen, die in dieser Stadt wohnen. Und das hat bis jetzt problemlos geklappt. Es gab natürlich ab und zu mal Probleme zwischen diesen religiösen Gruppen, wie es halt immer auf der Welt ist, aber das Zusammenleben funktioniert dort.
Und wenn ich mir jetzt vielleicht mal den Blick erweitere auf ganz Syrien vor dem Krieg, nun diejenigen, die sich, sagen wir mal, nicht tiefer damit beschäftigen, was man immer mitbekommt, irgendwie spielt Israel eine Rolle, Iran spielt eine Rolle, Russland spielt eine Rolle, Türkei spielt eine Rolle, die Kurden spielen eine Rolle. Du hast ja gesagt, ich beschreibe Syrien so aus meiner Wahrnehmung, insbesondere im Zusammenhang mit deinen Eltern. Ja, wenn ich jetzt den Blick auf ganz Syrien, was ist die Herausforderung in Syrien, die letztendlich dann 2000, gut, das ist vielleicht nochmal speziell, wenn man das mit dem arabischen Frühling kombiniert, aber was ist die Schwierigkeit, dieses Land zusammenzubringen? Also wo sind die potenziellen Konfliktherde?
Die Vielfalt ist die größte Herausforderung. Und ich meine jetzt nicht, dass wir Vielfalt abschaffen sollen, sondern ich meine, dass wir einen gewissen Umgang damit finden müssen. Denn Syrien war jahrelang ein zentralisierter Staat. Alles kommt aus Damaskus, aus der Hauptstadt. Die ganzen Ministerien befinden sich dort und die ganzen Befehle werden auch von dort gegeben. Und das ist problematisch in so einem Land, denn jede Region und jede Stadt hat ihre Besonderheit. Man kann nicht die Erfahrung Damaskus oder die Erfahrung von den Menschen, die in der Hauptstadt leben, erweitern, als würde man jetzt von Berlin aus Deutschland regieren. Und das ist nicht der Fall in Deutschland. Jedes Bundesland hat ihr Bildungssystem, jedes Bundesland ist alleine aufgestellt in bestimmten Fragen. Natürlich in anderen Fragen bezieht man sich auf Berlin. Sonst wäre Deutschland kein Bundesrepublik mehr, aber das gab es in Syrien so in dieser Form nicht. Und ich muss ehrlich sagen, dass es jetzt, nachdem ich viel rumgereist bin in Deutschland und viele Städte gesehen habe, viele Bundesländer gesehen habe und gesehen habe, wie die Menschen auch dort unterschiedlich sind. Also wenn man jetzt die Menschen in Niederbayern vergleicht mit den Menschen in Saarland, da sind halt natürlich, sind sich die Menschen ähnlich, aber es gibt auch Differenzen. Und man kann einfach ein Land nicht zentral regieren. Und ich wünsche mir ein solches System in Syrien wie in Deutschland. Also das deutsche System auch als Beispiel genommen wird, sozusagen.
Das ist ja ganz fantastisch, weil es natürlich, also gerade, dass du den Föderalismus verteidigst, den natürlich auch ein paar Probleme verursacht. Du hast gerade das Bildungssystem angesprochen und da reduziert sich häufig das Verständnis, wenn man im Prinzip das Bundesland vielleicht durch einen Arbeitgeber wechseln muss und dann Sorge hat, dass das Kind sich auf der Schule zurechtfindet, weil ein anderes Bildungssystem ist. Aber so grundsätzlich diese Vorteile des Föderalismus sollte eigentlich jeder kennen, der zumindest eine Zeit lang auch in der DDR gelebt hat. Und das geht ein bisschen verloren, dieses Verständnis, umso beeindruckender ist, dass du das auch gerade nochmal aus deiner Sicht darstellst, welche Probleme mit einer Zentralisierung verbunden sind. Aber bei allen Reportagen, die ich mir insbesondere in Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal angeschaut habe, der Anfang, und so war das auch bei mir gespeichert, ich glaube, es war das Jahr 2000, als Assad dann kam, da war so eine positive Grundstimmung, alle war hoffnungsvoll. Das Bild, was sich heute da zeichnet, insbesondere jetzt, nachdem immer mehr Details öffentlich werden, das will da gar nicht zusammenpassen. Warum war man damals so hoffnungsvoll und positiv gestimmt? Oder ist das nur eine oberflächliche Sicht von mir?
Nee, das war tatsächlich so, wie du das wahrgenommen hast. Das haben wir auch so wahrgenommen damals. Also ich kann jetzt nicht von mir sprechen, weil ich war damals, als der Sohn, also Bashar al-Assad, an die Macht kam, da war ich 4 Jahre alt. Da konnte ich kaum laufen, also gerade laufen. Aber ich habe mich mit meinen Eltern viel darüber unterhalten und ausgetauscht. Es gab mehrere Gründe, warum die Hoffnung damals da war. Einer der Gründe ist, dass der Bashar al-Assad, der also der Sohn von Hafez al-Assad, der kommt nicht aus der militärischen Schiene. Der hat das Land damals auch verlassen, um zu studieren. Der ist Augenarzt und der ist dann halt mit seinem Diplom oder mit seiner Ausbildung fertig geworden und nach Syrien zurückgekehrt. Im Gegensatz zu anderen Familienmitgliedern. Also der eigentlich sollte dieser Mann nicht an die Macht kommen. Gedacht war der Bruder Basil Assad, der 1994 in einem Autounfall verstorben ist. Der war für die Macht gedacht damals von seinem Vater, aber nicht Bashar al-Assad. Und da hat man sich gedacht, okay, das ist gut, dass jetzt jemand kommt, der eine andere Sichtweise hat. Also Bashar al-Assad wollte auch, also der hat damals nicht damit gerechnet, Präsident zu werden, bevor sein Bruder dann starb. Der kleinere Bruder ist, der kommt auch aus der Militärschiene. Also das ist der hat eigentlich einen Werdegang wie sein Vater im Militär und hat dann ist zuständig für eine Brigade, die angeblich die beste im Land sein sollte. Und das war einer der Gründe. Der zweite Grund, den ich festgestellt habe, auch, dass es am Anfang schon eine Art Öffnung gab. Es wurden Handys zugelassen, also vor 2000, vor dem Jahr 2000, es gab kein Handyanbieter sozusagen oder ähnliches. Alles war in staatlicher Hand und das war der Moment, wo er gesagt hat, okay, jetzt darf das Internet nach Syrien rein und jetzt dürfen Menschen auch privat auch Handys haben. Und das war der erste Moment auch für viele, okay, krass, und so ein Schritt kostet Überwindung in Syrien sozusagen und er hat das gewagt sozusagen und alle haben gehofft, dass es weitergeht. Es ging aber dann nicht mehr weiter.
Ich will auch nicht in den Boulevard abrücken, aber nochmal eine Frage zu ihm. Seine Frau Asma scheint, ja, hat man zumindest, spielt immer in einzelnen Reportagen dann doch eine gewisse Rolle und da wird viel interpretiert. Ist sie, war sie die Eingangstür gerade in die westliche Welt für den Diktator oder spielt sie nur eine also keine zentrale Rolle in der Betrachtung ja dieses Regimes?
Also die spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ist aber umstritten, welche Rolle die genau gespielt hat. Das ist alles Spekulationen und man kann das nicht genau definieren, was ihre Rolle genau da war. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass die auch hat jahrelang in Großbritannien gelebt und besitzt auch die Staatsbürgerschaft. Die ist also britische Staatsbürgerin und die hat medial eine Rolle gespielt insofern, dass sie die ganzen Wohlfahrtsinstituten geleitet hat. Jetzt nicht im Sinne von, die war geschäftsführend unterwegs, sondern im Sinne von, dass jedes Mal, wenn irgendeine Organisation sich gründet, die irgendwas Gutes tun möchte, also so Richtung Caritas-Verbände und so, war sie halt immer eingeladen und war sie immer im Vordergrund. Man hat damals gedacht, das wäre ein Ausgleich zu dem, was ihr Mann dann macht. Also der eine schlägt mit Härte und die andere ist dann halt, die gibt halt nach und die kümmert sich sozusagen. Aber über ihre genaue Rolle kann ich ehrlich gesagt keine Fakten erzählen. Ich kann nur das wiedergeben, was in den Bolivar-Zeitungen geschrieben wird.
Du hast einmal in einem Podcast bei Niki Kastner gesagt oder die Redewendung verwendet, die Wände haben Ohren. Und da gingen bei mir ja sämtliche Lampen an, weil das eine ganz typische Redewendung auch in der DDR war, die ich auch selbst verwendet habe. Und ist dieser Vergleich so, wenn ich jetzt deine Kindheit anschaue, ist dieser Vergleich mit der Situation in der DDR eigentlich passend oder völlig unpassend, gerade was so das Thema Staatssicherheit angeht?
Das ist auf jeden Fall passend. Wie gesagt, ich hatte schon eine friedliche Kindheit. Die Kindheit, die ich aber zu Hause hatte, war eine andere wie die ich in der Schule hatte. Wir reden von Uniformen, wir reden von Schlagen, also die Kinder werden in der Schule geschlagen. Wir müssen jeden ersten Schultag in der Woche und jeden letzten Schultag in der Woche die Nationalhymne singen und die Ziele der Partei laut rufen. Das heißt, die Flagge, die syrische Flagge wird gehisst, ersten Schultag in der Woche, und die wird runtergenommen am letzten Schultag der Woche, und dabei muss immer die Nationalhymne gesungen werden, und jeden fucking Tag müssen die Ziele der Al-Bas-Partei laut gerufen werden. Und das ist normalerweise so, dass wir uns reihen sozusagen, uns ordnen als Schüler, also das auch ab der ersten Klasse, also ab dem sechsten Lebensjahr. Wir stehen dann halt gerade, müssen ein Ausgewählter ruft vor und wir rufen dann nach. Und ja, das sind die Bilder, die ich aus der Schule kenne. Und vor meiner Zeit, also zur Zeit meiner Schwester beispielsweise, die ist 5 Jahre älter als ich, die hatten auch wir haben ja die normale Sportstunde, dann gibt es auch Militärübungsstunde. Also es ist wirklich dann Ausdauer, und es werden Menschen ausgewählt, die fit sind, damit die eventuell auch eine militärische Ausbildung absolvieren.
Das ist dann doch eben sehr, sehr vergleichbar. Um die Zeit ja vor Beginn des Krieges so ein bisschen in die Richtung Fußball zu betrachten, etwas, was immer wieder berichtet wird, ich glaube, das ist vor allem Ronny Plaschke, der darüber spricht, in den Berichten über dich beziehungsweise mit dir, ist so ein Bild aus dem November 2006 Finalrückspiel der asiatischen Champions League Meisterschaft, 30.000 Zuschauer, und der Diktator Assad betritt die Ehrenbühne, alles klatscht und es werden Lieder gesungen. Wie wichtig war der Fußball für den Diktator und wie häufig war er präsent beim Fußball selbst als Person?
Der Fußball war insofern wichtig, weil er ihm eine Bühne gegeben hat. Das war einer der wenigen Auftritte für ihn in einem Stadion. Ein Jahr danach, also 2006, war ein reiner Zufall übrigens, dass überhaupt das Finale in Homs stattgefunden hat. Also keiner hat damit gerechnet, dass ein syrischer Verein erstmal im Finale steht und das Rückspiel des Finale-Spiels auch in Homs stattfindet. Weil in der asiatischen Champions League war damals ein Hinspiel und Rückspiel, und das Hinspiel fand in Korea statt. Also das war auch ein reiner Zufall, dass das Rückspiel, wo der Pokal übergeben wird, auch in Homs stattfindet. Aber das hat er dann als Gelegenheit genutzt, um aufzutreten. Also sowas passiert nicht jeden Tag. Und klar, der hat sich dann halt präsentiert und hat auch gejubelt. Denn bei diesem Spiel hat Al-Gharama 2 Tore geschossen, nachdem der Verein in dem Hinspiel 0-2 verloren hat. Und die haben dann in Homs 2-0 geführt haben, was das Spiel wieder zum Gleichstand gebracht hat. Bis in der letzten Minute der südkoreanische Verein, der ein Tor geschossen hat, der war jubelnd unterwegs, der damalige Präsident. Und ein Jahr später hat er sich auch bei einem Spiel gegen Fenerbahce, also Al-Ittihad aus Aleppo hat gegen Fenerbahce gespielt, bei der Eröffnung des größten Stadions im Land. Das ist Aleppo International Stadium, hat die Kapazität von 75.000 Zuschauer. Der war dort und der hat den türkischen Premierminister, den damaligen zumindest, Recep Tayyip Erdogan, in Empfang genommen. Also damals war Erdogan noch nicht Präsident des Landes. Und genau, Al-Assad mit seiner Frau war dort mit Recep Tayyip Erdogan, der auch seine Frau, die Frau von ihm hat ihn auch begleitet ins Stadion und haben zusammen das Stadion eröffnet beim Spiel Al-Ittihad gegen Fenerbahce. Das war auch ein Beispiel. Ansonsten hat man ihn gesehen 2010, als Al-Ittihad aus Aleppo Asienmeister geworden ist. Haben den AFC Cup gewonnen. Das ist vergleichbar mit Europa, also mit Europe League, die zweite Stufe nach der Champions League in Europa, den AFC Cup. Und interessant war, dass das Finale in Kuwait stattgefunden hat und er war nicht dort. Also das Spiel hat ihn null interessiert, aber nachdem der Verein gewonnen hat, hat er den Verein im Flughafen empfangen. Das wären die Auftritte, die bekannt sind über die Jahre. Aber wichtig, so wichtig war ihm der Fußball als Spiel.
Um chronologisch vielleicht ja den Blick auf dich so ein wenig abzurunden, müssen wir zwangsläufig auf 2011 zu sprechen kommen und letztendlich, ja, auch wenn wir dann nochmal genau in den Fußball hineinschauen, aber erstmal vielleicht du persönlich, was änderte sich für dich ab 2011 grundsätzlich?
Ich war damals 15 Jahre alt. Also für mich als Schüler hat sich erstmal, oder beziehungsweise ich wusste nicht, was sich ändern sollte. Für mich war es halt einfach Menschen, war es ganz normal, weil wir ja aus den Nachbarländern mitbekommen haben, Menschen gehen auf die Straße und das wird jetzt nicht lange dauern, bis der Präsident abgesetzt ist, sozusagen. Weil das war das Ergebnis in Tunesien, das war das Ergebnis in Ägypten. Und deswegen waren die Menschen auch damals voller Hoffnung, ja, das dauert jetzt nicht lange. Und ich habe mir auch überlegt, mit auf die Straße zu gehen, habe aber natürlich von dem gleichen Person, die mir ein Stadionverbot erteilt hat, auch ein Demoverbot bekommen, hatte aber seine Gründe. Also mein Vater hatte dann damals schon gewusst, was passieren könnte, wenn man auf die Straße geht. Deswegen hat er gesagt, sei mal ruhig und wir beobachten mal die Lage erstmal. Und Unrecht hat er nicht tatsächlich, es hat eskaliert. Es war eine Gewaltspirale und ich als Schüler wollte auch einfach ganz normal leben. Ich hatte auch damals, ehrlich gesagt, das war kurz vor dem Derby in meiner Heimatstadt, ich hatte damals kein Verständnis dafür, dass das Spiel abgesagt worden ist. Es war banal, jetzt rückblickend betrachtet, es war banal, dass ich mich um Sorgen gemacht habe, um das Derby-Spiel, das abgesagt worden ist, während Menschen auf die Straße erschossen worden sind. Aber damals konnte man nicht ahnen, was gerade alles passiert. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich ein historisches Ereignis in der Geschichte des Landes gewesen. Und für mich hat meine Familie zumindest möglichst versucht, dass ich als Schüler ganz normales Leben führe. Aber das haben wir an jeder Ecke gespürt, dass das kein normales Leben mehr. Sei es jetzt über Freunde, die irgendwie verschwunden sind und wir wissen gar nicht mehr über die. Ich hatte auch damals gegen 2012 auch null Verständnis dafür, dass wir nicht mal darüber reden dürfen, wo die Person XY ist. Meine Mama hat versucht, auch möglichst nicht zu sagen, wohin die Person verschwunden ist, sondern ja, der ist einfach abgereist oder der ist im Ausland, der hält sich im Ausland auf und kann sich jetzt erstmal nicht melden. Aber dann, als ich den ersten Schulkameraden verloren habe und einen Kumpel verloren habe, mit dem ich ins Stadion gehe, habe ich festgestellt, okay, das ist scheiße.
Ja, ich verstehe die Intention deiner Eltern, das ist auf einem anderen Niveau, aber trotzdem sehr ähnlich wie die Zeit, die ich in meiner Jugend kenne, rede nicht drüber und plötzlich waren Leute weg oder andere da, über die man nicht reden sollte. Ich kann das nachvollziehen, auch wenn das natürlich, wie gesagt, eine ganz andere Dimension hat. 2015 hast du dich auf den Weg gemacht, 19 Tage, so ist es in den Berichten zu lesen, dauerte deine Flucht über die Balkanroute. Ist deine Familie mitgeflohen und ja, was für Erfahrungen hast du bei deiner Flucht gemacht?
Mein Vater ist 2012 verstorben. Meine Mutter ist 2 Monate nach mir geflohen. Das war auch eine finanzielle Entscheidung. Also die wollte sicherstellen, dass ich das schaffe und dann hat sie umgeschaut, ob das finanzielle Mittel ausreichend ist, dass die auch
Kontakt nach Syrien ist aber nie abgebrochen. Aber in der Zwischenzeit sind, glaube ich, die Freunde alle auch in Europa quer verteilt. Wie hältst du so deine Freundschaften aufrecht?
Ja, tatsächlich. Also der Kontakt nach Syrien blieb die ganze Zeit, auch wenn ab und zu mal die Zeit nicht ausgereicht hat, die ganzen Freundschaften zu pflegen sozusagen. Irgendwann war es halt nicht mehr einfach, 2 Leben zu führen, sondern man musste ja sich irgendwie konzentrieren und Fuß fassen in dem Land, wo man ist. Sei es jetzt durch die Sprache lernen oder sei es durch auch Fußball schauen. Also ich gehe auch regelmäßig zum Fußball in Deutschland schon ab dem ersten oder ab der ersten Woche meines Aufenthalts in Deutschland. Ich versuche möglichst dann, wenn ich unterwegs bin, dass ich schaue in der Stadt, wo ich unterwegs bin oder wo ich jetzt entweder einen Vortrag halten muss oder am Reisen bin, schau mal in der Nähe, ob einer meiner damaligen Freunde dann dort wohnt und verknüpfe das mit einem Besuch. So funktioniert das, funktioniert manchmal, das aber nicht immer.
Bei den Vorträgen, die du schon ansprichst, wo du den gerade in Fanprojekten, aber auch bei anderen Institutionen in Fußball in Syrien näher bringst, welche Erfahrung hast du so auf deiner Vortragsreise gesammelt? Gibt es da viele Nachfragen, viel Verständnis oder wird dir auch viel Unverständnis entgegengebracht? Wie läuft das so?
Es waren ehrlich gesagt nur positive Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das hat sich widerspiegelt dadurch, dass ich auch fast nach jedem Vortrag auch eine Einladung bekommen habe, entweder zum Spiel des dortigen Vereins, wo ich den Vortrag halte, oder zu einer Afterparty mit viel Bier und eingeladen wurde. Also ich find's cool, weil das sage ich immer bei meinen Vorträgen. Ich als syrischer Fußballfan habe mehr gemeinsam mit den deutschen Fußballfans als mit einem syrischen Musiker oder mit einem syrischen Mathematiker. Und das ist ja eine Tatsache, weil genau wie Musik und Mathe, die sind ja internationale Sprachen. Fußball ist auch eine internationale Sprache. Also das ist halt so. Und die Emotionen, die man in einem Stadion spürt, die sind einfach gleich in jedem Stadion. Auch wenn die Intensität vielleicht anders ist in manchen Ländern und so oder in manchen Momenten, wichtigen Spielen und so, aber die sind die gleichen Emotionen und da kann man schon was anfangen damit.
Der TuS Koblenz war es, glaube ich, der nach deiner Flucht dir relativ schnell eine neue Heimat geboten hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich der Verein aktiv um diejenigen, die in der Region angekommen sind, gekümmert, ein Angebot gemacht für ein Fußballspiel und das hast du sehr, sehr dankbar angenommen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau so war das. Der Verein hat Busse organisiert, die von, also 2015 war das, Busse organisiert von den Menschen, für die Menschen, die in einer Aufnahme gelebt haben damals oder aufgenommen worden, von der Erstaufnahme aufgenommen worden sind und die ins Stadion gebracht, damit die einfach ein bisschen schöne Zeit haben, Fußball schauen, bei gutem Wetter auch plaudern können und Kontakte verknüpfen können. Und ich habe tatsächlich bei dem ersten Spiel direkt einen Schal geholt von meinem Tagesgeld, was ich von der Erstaufnahme damals bekommen habe. Das hat der Vizepräsident des Vereins gesehen und mir eine Dauerkarte geschenkt. Und seitdem, also da bin ich ihm dankbar für diese Möglichkeit. Und mit TuS Koblenz habe ich jetzt mittlerweile mehr Spiele absolviert als mit meinem Heimatverein. Und das war auch der Moment, der Kippmoment sozusagen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist krass. Das ist einfach, ja, das war emotional, als ich halt in diesem Groundhopping-App geschaut habe. Das ist jetzt ein Kippmoment, wo ich jetzt mit TuS Koblenz mehr Spiele geschaut habe als mit meinem Heimatverein. Und das würde für mich, oder hat für mich bedeutet, dass Koblenz auch eine Heimat ist.
Es hat dir auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstehe, so in den Berichten sehr, sehr geholfen anzukommen und war auch ein wichtiger Anker für dich. Aber natürlich, ich glaube, als Groundhopper würdest du dich nicht bezeichnen, aber durch deine Lese-Vortragsreise lernst du halt den Fußball in Deutschland sehr intensiv kennen. Gibt es für das diejenigen, die dich jetzt hier das erste Mal hören, aufmerksam werden oder die dich vielleicht schon öfters gehört haben, aber gerne mal eben auch persönlich kennenlernen möchten, gibt es im nächsten Jahr wieder eine Vortragsreise? Wirst du vielleicht auch mal in den neuen Bundesländern zu hören und zu sehen sein?
Ja, geplant ist eine Tour tatsächlich, vor allem weil das Thema Syrien auch jetzt wieder aktuell ist und viele Sachen sich geändert haben seit dem letzten Mal, wo ich den Vortrag gehalten habe. Angefangen wird das Ganze oder anfangen wird die Tour in Oldenburg im Januar, geht hoffentlich über Stuttgart, wir sind noch in Klärung und dann reise ich nach Thüringen, wo ein neuer Vortrag stattfindet, also nicht der alte, über den syrischen Fußball, sondern über Fangesänge aus der arabischen Welt. Dieser Vortrag wird im März in Erfurt stattfinden, auch in Jena am nächsten Tag. In Zwickau würde ich den Vortrag über den syrischen Fußball halten und im April geht es nach Halle.
Das klingt doch ganz fantastisch. Wer mehr über die Termine erfahren will, erfährt das sicherlich auf den Internetseiten, Kommunikationsplattformen der Fanprojekte Jena, Erfurt und Zwickau. Wir würden das dann auch nochmal verlinken, sobald dort entsprechende Informationen sind. Das kann ich nur allen Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen. Schön, dass du auch nach Thüringen kommst. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ich würde gerne mit dir so ein wenig über die Stadien reden wollen. Ein Begriff, den verbinde ich fest mit dir. Du hast einmal in der Podcast-Episode des Clubs, war auch bei Niki, die Stadien in der Bundesliga als Thunfischdosen bezeichnet. Und ich finde, ich habe noch nie so eine treffende Bezeichnung gehört. Nun bin ich relativ selten in Bundesliga-Stadien, um nicht zu sagen nie. Aber ich finde, das wirklich beschreibt es ganz gut. Wenn ich jetzt nach Syrien schauen will und vor dem Bürgerkrieg schauen will, wie muss ich mir denn die Stadionlandschaft in deinem Heimatland vorstellen?
Das ist interessant, weil also schöner als die Thunfischdosen sind diese Stadien in der Regel nicht. Es sind funktional gestaltet tatsächlich. Also es gibt nur zwei oder drei Stadien, wo man sich Mühe gegeben hat, dass die schön aussehen oder halt auch also von der Architektur her auffallen sozusagen. Aber die anderen Stadien in der Regel bestehen aus einer Haupttribüne, die überdacht ist, eine Gegengerade, die nicht überdacht ist. Und dann haben wir, also wenn wir eine Laufbahn haben, dann haben wir Kurven. Wenn wir keine Laufbahn haben, dann sind das keine Kurven da. Also es gibt wirklich Stadien, wo es nur eine Gegengerade, also eine Haupttribüne und Gegengerade gibt. Genau, zwei, drei Stadien, wie gesagt, die sind nicht nach diesem Muster gebaut worden. Einer von denen, die sehr schön sind, die werden aber nicht, das wird aber nicht für den laufenden Betrieb, also nicht für den Spielbetrieb genutzt, ist Latakia Sport City Stadium. Also es wurde damals eine komplette Einrichtung, Komplex gebaut in Latakia, zwecks Mittelmeerspiele 1987. Und mitten in diesem Komplex befindet sich das Stadion und das ist, also neben drei Basketballhallen, zwei Schwimmbäder und Trainingsgelände und dann gibt es auch Fernsehtürme, wo Equipment gibt und so. Also wirklich ein riesen Ding, direkt am Mittelmeer auch. Und das Stadion mittendrin ist mega schön, besteht auch aus einer riesen überdachten Tribüne, Haupttribüne mit einer Gegengerade, die genauso groß ist und schmale Kurven. Also man stellt sich das so vor, dass die Haupttribüne wirklich riesig ist und es wird schmal, je näher an die Kurve kommt und dann wird wieder groß, wenn man die Gegengerade erreicht. Und das gleiche ja auf der anderen Seite, in der anderen Kurve. Es ist ein schönes Stadion, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass das so ein Riesenstadion hat die Kapazität von 50.000 Zuschauer. Es ist aber nicht realistisch, dass das für den Spielbetrieb genutzt wird. Es gibt das Aleppo International Stadium. Da empfehle ich jeden, der oder die sich mit Stadien beschäftigt und sich für dieses Thema interessiert, den Wikipedia-Eintrag zu lesen über den Aleppo International Stadium. Denn das ist ein Stadion, das ist das einzige Stadion im Land, was komplett überdacht ist. Das ist das sechstgrößte Stadion in Asien, soweit ich weiß. Und das wurde nicht mit syrischen Händen gebaut. Also beziehungsweise alle Sachen, die sich im Stadion befinden oder alle Teile, die wurden importiert aus irgendeinem Land. Die Bildschirme aus Deutschland, die Sitze aus Polen und so weiter und so fort. Und der Stadionbauer hat sich damals Mühe gegeben, dass der den Wikipedia-Eintrag auf Deutsch auch gut gepflegt hat sozusagen. Also schaut mal rein, lest mal nach.
Das verlinke ich sehr gern in den Sendungsnotizen. Während des Bürgerkrieges ist dann ja aus den Stadien teilweise was anderes geworden. Wenn ich das richtig verstanden habe, in Damaskus wurden Raketen gelagert, war gleichzeitig Hubschrauberlandeplatz, Aleppo, Homs waren Gefängnisse oder auch Flüchtlingslager. Ich glaube in Latakia auch. Und dann gab es eben auch Stadien, die, ja, wo das Grün als Wiese genutzt wurde, um Tiere zu halten. Also während des Bürgerkriegs wurden halt die Stadien anders genutzt.
Auf jeden Fall. Vor allem logistisch gesehen sind die Stadien wichtig gewesen für diese Zwecke, die du genannt hast. Denn die fehlend, also Syrien war in keiner Hinsicht vorbereitet auf so einen Bürgerkrieg oder auf so einen Krieg, jetzt, um das nicht als Bürgerkrieg zu bezeichnen. Und solche logistischen Orte sind halt dann in solchen Auseinandersetzungen wichtig sozusagen. Die werden dann missbraucht sozusagen. Und die größten Stadien, die sowieso nicht für den Spielbetrieb genutzt werden, wurden dann missbraucht entsprechend. Also wir reden hier von den Latakia Sports City Stadium. Wie gesagt, da findet ja kein Spielbetrieb statt. Andere Stadien hingegen nicht. Also vor allem die Stadien, die sich mitten in der Stadt befinden. Die wurden weiterhin als Sportplätze oder Fußballplätze genutzt. Aber die Stadien, die ein bisschen außerhalb von der Stadt liegen und groß genug sind, dass die halt solche Missionen dann erfüllen könnten, die wurden dann missbraucht.
Wenn man jetzt zum Ligabetrieb geht, die Syrische Liga ist seit Mitte der 60er Jahre eine Profiliga. Wie viel, also gibt es ein Ligensystem neben erster, zweiter Liga? Wie weit geht das?
Das geht bis zur dritten Liga. Die erste Liga mittlerweile auch seit ein paar Jahren heißt die Premier League, die Syrian Premier League. Und dann gibt es dann drunter die erste und die zweite, also nach dem Muster in England sozusagen. In der ersten Liga sind das gerade 12 Vereine, waren aber jahrelang 14. Und ich glaube jetzt, es gibt Tendenzen nach dem Sturz von dem Assad, dass die Anzahl der Vereine sich wieder nochmal auf 14 erhöht. Vor allem, weil es Vereine gibt, die in der befreiten Region von Idlib dann aktiv waren, aber nicht am syrischen Spielbetrieb teilgenommen haben. Und jetzt müssen die ja auch eine vereinte Liga haben wieder, sozusagen. Also genau nach dem Muster, wie damals, als die Mauer fiel. Genau, und ich gehe stark davon aus, dass es wieder 14 werden in der ersten Liga, also in der Top-Liga sozusagen. Und dann gibt es zweite Liga, die aufgeteilt ist in zwei Gruppen oder vier Gruppen, je nachdem, wie der Spielbetrieb sich gestaltet und welche Vereine teilnehmen. Und dann gibt es eine dritte Liga, wo Vereine sich an- und abmelden, je nach Lage. Also das ist wirklich dann halt vergleichbar mit der Kreisliga. Also wenn man jetzt 11 Spieler zusammenkriegt, dann meldet sich an für die dritte Liga. Ansonsten findet diese Liga mit wenigen Vereinen statt oder auch gar nicht, je nachdem.
Aber ich verstehe dich richtig, dass seit Start des Krieges 2011 der Ligabetrieb überwiegend aufrechterhalten werden konnte, auch wenn nicht immer in Syrien gespielt wurde, richtig?
Ja, genau. Also es gab den Versuch. Der Versuch ist zum Teil gelungen. Also ich könnte schon sagen, also es fand immer Fußball statt in Syrien in den letzten 14 Jahren. Es war aber jetzt nicht der richtige Spielbetrieb wie damals, also wie vor 2011.
Wenn man so ein bisschen den syrischen Fußball und die einzelnen Clubs vorstellen will, die man auf jeden Fall ja kennen sollte, wenn man sich mit dem Fußball beschäftigt, dann hat man den Serienmeister, das ist Al-Chaish, wenn ich es richtig ausspreche, und wenn ich es auch richtig verstanden habe, ist das letztendlich ein Verein des Militärs und der Polizei, vielleicht ähnlich wie vorwärts zu DDR-Zeiten, und wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Verein den Vorteil, dass er letztendlich Zugriff auf alle Spieler hat, die gerade im Militärdienst sind, richtig?
Also das ist die Sportabteilung des Verteidigungsministeriums, genauer gesagt. Und also nicht Polizei, weil die Polizei ist dann dem Innenministerium zugeordnet und die haben einen eigenen Verein. Also das ist dann Polizei FC. Also Al-Jaish heißt wortwörtlich übersetzt Militär FC oder Armee FC oder SC, Sportverein, Sportclub, weil die haben mehrere Abteilungen. Also sie haben Basketballabteilung auch und Handballabteilung und so weiter und so fort. Und dann gibt es Al-Shurta, das ist Polizei FC, ist dem Innenministerium zugeordnet. Diese Vereine bekommen ihre Etat oder Jahres, also die werden eingeplant in dem Haushaltplan von diesen Ministerien. Also die werden bezuschusst sozusagen von diesen Ministerien. Und anders Bei Shurta, also bei Polizei FC, hat Al-Jaish Zugriff, wie du beschrieben hast, auf alle Fußballspieler, die die Militärpflicht ableisten müssen. Also wenn die gut genug spielen, haben die das Privileg, statt an der Front auf dem Fußballfeld ihre Militärpflicht abzuleisten.
So mit 17 Meistertiteln kommen natürlich Erinnerungen an BFC Dynamo auf zu DDR-Zeiten. Auch wenn der Vergleich eben durch Dynamo nicht ganz passt, weil es dann eher tatsächlich die Polizei und die Staatssicherheit ist. Aber was auffällig ist, dass die Fanszene sehr klein ist. Also der Verein hat kaum Fans, richtig?
Ja, 200 Leute, 300 Leute bei Heimspielen kriegen die zusammen, glaube ich.
Hat das was einfach durch die Nähe zum System zu tun oder einfach, weil dieser, ja, weil der Verein hat die Heimat ist Damaskus, ne?
Die Heimat ist Damaskus aufgrund der Tatsache, dass Syrien ein zentralisierter Staat ist. Also das Verteidigungsministerium ist ja in Damaskus oder hat ihren Sitz in Damaskus und somit der Verein. Warum dieser Verein keine Fans hat, das ist einfach dadurch, man kann das dadurch erklären, wenn ich jetzt als Vater eines Kindes mein Kind in einen Fußballverein schicken möchte, dann schicke ich den nicht in Militär FC, sondern in Damaskus gibt es Al-Wahda. Al-Wahda ist der Verein, der weniger erfolgreich ist, auf jeden Fall in jeder Hinsicht. Weniger erfolgreich als Al-Jaish, aber die meisten Fans hat. Und jedes Mal, wenn die gegeneinander spielen, bezeichnet man das als Derby. Ist aber in meinen Augen jetzt fantechnisch gesehen kein Derby, denn Al-Wahda ist immer überlegen, was das angeht. Und immer wieder gibt es Spruchbänder von Al-Wahda-Fans, von den Ultras dort, von wegen, die Hauptstadt gehört uns und ihr seid nicht aus der Hauptstadt. Ja, so weiter.
Du hast schon von Derby in deiner Heimatstadt, der syrischen Hafenstadt, über die wir gesprochen haben, berichtet. Vielleicht kannst du noch mal, oder vielleicht kannst du beide Vereine vorstellen. Ich weiß nur, dass der Derby-Gegner, also offensichtlich der Verein, für den du dich nicht entschieden hast, in den Farben Gelb und Rot, während des Krieges dreimal Meister wurde, 2021, 2022. Ich nehme an, das hat besonders wehgetan und habe die Geschichte gefunden. Hast du sicherlich auch bestimmt wieder in einem Bericht mit Ronny Plaschke, ihr habt ja ganz wunderbare und gute Zusammenarbeit, dass Assads Cousin offensichtlich sich mit dem Capio ins Stadion fahren lassen hat und von Soldaten und Schüssen begleitet wurde. War das dann ein Verein, der das System Assads gestützt hat? Offensichtlich ja, oder?
Genau, also ja, dieser Verein, also ich bin nicht gut auf diesen Verein zu sprechen, muss man auch sagen. Genau, wie kann man das jetzt diplomatisch, also ich bin jetzt nicht Vertreter meines Heimatvereins, sondern halt Vertreter des syrischen Fußballs, zumindest so sehe ich mich. Und ich versuche gerade eine diplomatische Antwort zu geben drauf. Der Vorfall mit dem Ehrenpräsident, also der Al-Assad, der Cousin von Al-Assad, hat Ende der 90er Jahre stattgefunden. Also das war jetzt nicht neu, aber der Verein, wie du das richtig gesagt hast, dreimal hintereinander Meister geworden. Viele unserer Fans, also die Fans von meinem Verein, sagen, dass das keine sauberen Meisterschaften waren. Und jetzt nach dem Sturz von Al-Assad verlangen die, dass diese Meisterschaften aberkannt werden, aber das werden die nicht. Ich habe keine Beweise, dass die keine sauberen Meisterschaften waren, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die keine sauberen Meisterschaften waren. Denn in den 90er ist auch dieser Verein einmal Meister geworden und da war ja der Cousin von Al-Assad Ehrenpräsident. Und da wissen wir über bestimmte Geschichten, über Spieler, dass Gelder hin und her geschoben worden sind, damit bestimmte Tore fallen, die zugunsten dieses Vereines genau sind, letzten Endes. Das ist der eine Verein in der Heimat, meiner Heimatstadt. Der andere Verein ist, wie die Anhänger ihn bezeichnet, ist der Verein des Volkes mit einer einzigen Meisterschaft, und zwar Pokal. Also mit dem Pokalsieg, das ist nicht mal eine Meisterschaft der Liga sozusagen, sondern Pokalsieger.
2001 ein Pokalsieg.
Genau, wenn man sich das Tor anschaut, auch, also das war gegen Al-Jaish, gegen den Rekordmeister, und das war ein Tor aus Versehen. Also das Spiel war sehr langweilig. ist fast nichts passiert unsererseits damals. Das komplette Spiel ist auf YouTube zu finden übrigens. Und das Tor ist tatsächlich, war ein Foulspiel, was schnell gespielt worden ist und die Spieler von LG nicht mitbekommen haben, dass das Tor mittlerweile im Netz ist. Und das ist die einzige richtige, so der eine Sieg von diesem Verein, worüber wir die ganze Zeit dann uns freuen und zurückblicken und so. Neben dieser Meisterschaft sind wir in die zweite Liga abgestiegen 2009 und wieder aufgestiegen. Das war auch ein Fest damals in der Heimatstadt. Aber natürlich ist das für man kann die Verhältnisse in meiner Heimatstadt vergleichen wie die Verhältnisse in München sozusagen. Die einen sind einmal Meister geworden damals und feiern das immer noch und die anderen werden fast jedes Jahr Meister. Also so kann man das. Also der eine Verein ist erfolgreicher als der andere Verein. Ja, Sachen gibt's halt.
Und vielleicht Vereine, die wir noch kennen sollte, Al-Futowa ist viermal Meister geworden, unter anderem 2023/24, also die beiden letzten Jahre. Und bekannt ist der Verein geworden von Ausschreitung 2004. Offensichtlich gab es da Provokationen. Die Futowa-Fans verehren offensichtlich, so sagt es Wikipedia, Saddam Hussein zu dieser Zeit und haben dann eben teilweise ja, die Kurden provoziert. Und so gab es offensichtlich Tumulte und mehrere Menschen verloren ihr Leben. Ist das in dieser Dramatik eine einmalige Situation gewesen? Also, und wie ist die Situation heute? Gibt es diese Rivalität zwischen den beiden Vereinen oder den Gruppen dann immer noch? Oder ist das damals rund um die Situation im Irak eine besondere Situation gewesen?
In dieser Form hat sowas nie stattgefunden, zumindest nicht nach 2004. Genau, und das war wirklich dann in der Größe ein besonderes Ereignis. Also sowas passiert normalerweise im Rahmen eines Fußballspiels nicht. Es gibt Auseinandersetzungen, ja. Es gibt Verletzte, ja. Aber dass halt bis zu 30 Tote bei einem Fußballspiel fallen, das ist schon eine krasse Nummer gewesen. Die Besonderheit bei diesen beiden Vereinen ist das so, dass Al-Futowa aus der Dersur kommt. Der Dersur ist eine Stadt im Osten des Landes, die mehrheitlich von Arabern bewohnt ist. Und Al-Jihad, der andere Verein in diesem Spiel, der kommt aus Al-Kamishli. Das ist in Stadt Nordosten des Landes und da wohnen viele Kurden. Das hat dann natürlich das beeinflusst, dass die Anhängerschaft jedes Vereines, man kann sich dann halt vorstellen, was für einen Hintergrund jeder Verein so hat, durch die Hintergründe der beiden Städte. Und das fand ja zu einer Zeit, wo der Krieg in Irak noch neu und frisch war. Genau. Und dazu kommen ein paar Tatsachen, dass die Polizeikräfte dort sich nicht einmischen wollten. Also es gibt Aufnahmen von diesen Auseinandersetzungen, wo man eindeutig sieht, dass die Polizeibeamten einfach auf dem Platz spazieren und nicht versuchen, deeskalierend zu wirken oder irgendwas zu tun. Genau. Und was danach kam, ist, dass Al-Jihad aus Al-Kamishli dürfte 6 Jahre lang nicht zu Hause spielen und musste in diesem Jahr auch absteigen. Und deswegen kam es nicht mehr zu Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine. Interessant wird es jetzt demnächst, wo wir einen ganz normalen Spielbetrieb haben. Ich bin mal wirklich gespannt, Fans werden ins Stadion gehen und noch in größeren Zahlen als vor dem 8.12., als der Al-Assad stürzte. Und ich bin mal gespannt, wie die Verhältnisse im Stadion werden. Also ich werde das genau beobachten und werde mir ein Bild von den ganzen Sachen machen, weil es sind neue Rivalitäten entstanden durch den Krieg in den letzten Jahren. Es ist halt nicht mehr jetzt, dass ein Verein, jetzt gibt es Rivalitäten zwischen Städten, die es damals nicht gab. Und ich bin mal gespannt, wie das auch von Gewalt her ausschaut, ob sich was austrägt in den Stadien oder nicht.
Vielleicht nochmal ein Vergleich zu Deutschland hinsichtlich der Vereine, wie sind die aufgebaut? Wir haben schon gesagt, der eine Verein ans Militär gebunden, der andere an die Polizei. Ich nehme an, das ist keine Funktion, dass du es nicht vergleichen kannst mit den eingetragenen Vereinen wie in Deutschland. Gibt es denn Investoren? Wem gehören denn die Vereine? Sind die irgendwie an die Firmen gebunden? Wem gehören die Vereine?
Die Vereine gehören einer zentralen Stätte, also einem zentralen Verband, beziehungsweise gehören ist vielleicht das falsche Wort, aber die werden organisiert von einer zentralen Stelle in jeder Stadt. Und diese Stelle ist dann entweder dem Sportverband, dem allgemeinen Sportverband oder dem Fußballverband zugeordnet. Das heißt, was passiert ist, es fließen Gelder aus der Hauptstadt, aus dem syrischen Verband oder auch aus dem allgemeinen Sportverband rein in diese Teilverbände in den jeweiligen Provinzen und Städten, und die werden diese Gelder auch an die jeweiligen Vereine weitergeleitet, und die ganzen Vorstände dieser Vereine werden gewählt im Rahmen des Verbands in der Stadt. Und da kann man Einfluss nehmen darauf, was jetzt beispielsweise mit dem Vereinsgelände passiert. Die Vereinsgelände jeweils gehört auch nicht dem Verein. Also der Verein ist kein Institut, ein Standalone-Institut sozusagen, sondern verknüpft an bestimmten Verbänden. Und der Vorstand darf dann aber auch frei entscheiden, wie diese Fläche genutzt ist im Sinne des Vereins. Verkauft darf diese Fläche nicht, vermietet darf diese Fläche aber bis zu gewissen Zeitpunkt. Und es gibt keine privaten Vereine, die zumindest am Spielbetrieb teilnehmen dürfen. Das gab es jetzt nicht. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt zugelassen wird. Aber das ist nicht vergleichbar mit Ägypten beispielsweise. Also in Ägypten dürfen mittlerweile so Großkonzerne Vereine gründen und in der ersten Liga spielen. In Syrien gibt es keine Privatisierung von Fußballvereinen, zumindest noch nicht.
Auch wenn unsere Zeit etwas knapp wird, ich will unbedingt noch über die Nationalmannschaft und mit dir reden und natürlich auch über die Ultrabewegung. Ich hoffe, wir kriegen das alles hin. Die Nationalmannschaft ist dahingehend immer etwas Besonderes gewesen. Das beschreibst du auch, dass zum Beispiel bei der Westasienmeisterschaft 2012 nach dem Beginn des Krieges, dass es dort im Prinzip zwei Kurven gab, die das System Assad unterstützt haben, die anderen, die Fahnen der Rebellen schwenken, beziehungsweise die andere Farbe. Wie ist erstens die mengenmäßige Verteilung gewesen, und was ich irgendwie schwierig klarkriege, wenn dort eine sichtbare Gruppe dann ja offensichtlich auch gegen den Diktator angesungen hat, ja, wie konnte man das tun, ohne letztendlich dann mit Sanktionen rechnen zu müssen?
Das Spiel fand in Bahrain statt, wenn ich mich nicht irre, oder in Kuwait, eins von den beiden. Kuwait stattgefunden, genau. Und diejenigen Syrer, die sich positioniert haben gegen das Regime, die haben nichts zu befürchten dort. Also die sind da in Sicherheit und alles tippitoppi sozusagen. Also zumindest so lange, wie ihre Aufenthaltserlaubnisse andauern. Verteilungsmäßig war das gefühlt 50-50 tatsächlich. Also das war zur Hälfte Opposition und zur Hälfte Assad-Anhänger. Und das war das Interessante an dem ganzen Geschehen tatsächlich. Vor allem war das auch insofern interessant, dass Kuwait das zugelassen hat. Also es gibt viele Länder, die vor allem jetzt zum Beispiel Katar oder die Emiraten, die haben das nicht erlaubt, dass die Rebellen ihre Fahnen mit ins Stadion bringen. Ich kann beispielsweise zurückblicken zu Arab Cup in Katar. Da war ich vor Ort und habe ein Spiel von der syrischen Mannschaft gesehen. Da waren die drei Sterne-Flaggen, also jetzt die neue syrische Flagge und die Oppositionsflagge, die waren nicht im Stadion zugelassen. Aber Kuwait hat das 2012 einfach zugelassen, und es entstand ein sehr interessantes Bild. Ich habe das in keinem anderen Stadion und in keiner anderen Geschichte so erlebt, dass zwei Kurven für ein Land gleichzeitig so anfeuern sozusagen. Ja, und das war, glaube ich, auch das letzte Mal, wo sowas passierte.
Du berichtest häufig, dass man in Syrien immer auch einen Zweitverein hat und dass der syrische Fußball, du sagst es immer mit so einem Augenzwinkern, schwer anzuschauen ist. Und der Zweitverein, den hat man natürlich in England, aber man schaut auch häufig nach Deutschland. Nun ist es gerade in Sachen Nationalmannschaft 2019 so gewesen, dass mit Bernd Stange ein Deutscher als Trainer verpflichtet wurde. Nun habe ich persönlich zu Bernd Stange ein sehr differenziertes Bild. Das hat was damit zu tun, dass die Geschichte vor der Wende, wie soll ich sagen, nicht durch ihn selbst aufgearbeitet wurde, sondern immer durch andere und die dann häufig den Vorwurf sich gefallen lassen müssten, na, wie hätten sie denn zu der Zeit regiert? Und es gab aber eben auch andere Trainer, die eben die Verpflichtungserklärung bei der Stadtsicherheit nicht unterschrieben haben und dann auch mit den Konsequenzen gelebt haben. Also er hat eine spezielle Vita, war ja auch in Westdeutschland dann bei Hertha BSC ein erfolgreicher Trainer. Wie nimmt man denn so etwas wahr, wenn 2019 jemand, der vorher auch im Irak trainiert hat, die Nationalmannschaft trainiert und damit ja auch das System stützt letztendlich über eine erfolgreiche Nationalmannschaft, was dann nicht zwingend erfolgreich war, aber trotzdem war es ja ein Deutscher, der das System gestützt hat. Oder sagt man, man findet es einfach nur toll, dass Syrien in Deutschen verpflichten kann, was ja das Ziel Assads war offensichtlich mit der Verpflichtung von Bernd Stange. Wie hast du das wahrgenommen oder wie haben es die Menschen in Syrien wahrgenommen?
Die Funktionäre beim syrischen Fußballverband haben einen Komplex. Dieses Komplex hat den Namen Ausländerkomplex. Alles, was aus dem Ausland kommt, ist besser als das, was das Inland anbieten kann. Und das ist eine bescheuerte Sicht auf die Sache. Allein die Tatsache, dass er ein Deutscher war, hat für ihn gesprochen. Also es ging in den Medien, in den syrischen Medien vor allem darum, ach guck mal, es kommt jetzt ein Trainer aus Deutschland, der trainiert jetzt die Nationalmannschaft. Es ging weniger um seine Vita und um seinen Werdegang. Und wäre ein Trainer aus der, keine Ahnung, aus der Kreisliga auch nach Syrien gekommen und verpflichtet worden, dann wäre auch die Freude so groß, weil er aus Deutschland kommt. Das ist eine Tatsache. Und das hat nicht nur das hier gezeigt, weil der war nicht der letzte, der aus Europa kommt und Syrien trainiert. Also nach dem kamen auch zwei weitere. Ich glaube, im Vordergrund war die Nationalität an erster Stelle und dann sein Werdegang. Es wurde nicht darauf geschaut, was er so alles geleistet hat in seinem Leben.
War man als Fußballfan in Syrien auch froh, dass ein Deutscher kam und sagte, toll, dass jemand Deutsches kam, oder hat 2019/20 die Nationalmannschaft aufgrund des Krieges auch kaum jemand interessiert?
Das hat manche Menschen interessiert, die wussten aber halt, das Problem woanders liegt. Das ist nicht alle Nationalität. Also die Fußballfans, die dann die Nationalmannschaft wirklich verfolgen und jedes Spiel schauen, die wissen genau, wo es hakt und die wissen genau, dass es nicht am Trainer liegt, sondern an der Mentalität, mit der die Nationalmannschaft trainiert wird.
Lass uns mal ein wenig über die Ultra-Bewegung reden. Stimmt es, dass du 2009 eine der ersten Ultra-Gruppen Syriens mit aufgebaut hast?
Ja, ich war beteiligt an den Terminen, an den Meetings, war auch Teil dieser Gruppe, aber diese Gruppe war jetzt kein erfolgreiches Beispiel, das man nennen kann.
Was sind denn so die größten Ultra-Gruppen in Syrien?
Wenn ich jetzt ehrlich sein muss, die Eagles ist einer der größten, das ist die Ultra-Gruppe von dem anderen Verein in meiner Heimatstadt.
Du hast doch gesagt, du willst den syrischen Fußball, da musst du da
ja, durch. Ja, genau, ich bemühe mich. Und das funktioniert bis jetzt sehr gut. Genau, und die Blue Warriors von Al-Karama, das ist die Nachfolgegruppe von Blue Sun. Blue Sun hat sich, sie bezeichnet sich als die erste Gruppe des Landes, also First Ultras in Syria, steht hier auch auf dem Wappen drauf. Das ist eine sehr interessante Gruppe. Das ist die Gruppe von Al-Karama, der Verein, der 2006 im Champions League-Finale gespielt hat, hat ihre Aktivitäten 2011 aus politischen Gründen eingestellt und ist jetzt zurück. Nach 14 Jahren hat die Gruppe ihre Rückkehr angekündigt und die waren einfach auch die ersten Mitglieder vor Ort. Die meisten Mitglieder von dieser Gruppe, die sind abgereist, die sind geflohen und einige befinden sich auch in Deutschland und interessant ist, dass ein paar Mitglieder nach Syrien gereist sind. Ich weiß gar nicht woher, aber die haben einfach Präsenz gezeigt vor dem Vereinsgelände direkt am nächsten Tag nach dem Sturz al-Assad und die haben ihre Rückkehr von dort angekündigt. Nach 14 Jahren.
Stimmt es, dass der Name Ultras verboten war, sondern dass man den Begriff Fanclub verwenden musste, weil der Geheimdienst Probleme mit der Bezeichnung hatte?
Genau, zwischendurch war das Problem tatsächlich. 2018 war das. Hintergrund war folgendes, es fanden an den Zaun viele fremdsprachigen Banner sozusagen, unter anderem von jeder Gruppe Ultras vor dem Gruppenname. Und das hat den Funktionären und die Geheimdiensten nicht gefallen, weil die meisten Anspielungen nicht verstanden werden konnten. Und deswegen gab es also vom syrischen Verband, vom syrischen Fußballverband einen Erlass, dass die Gruppen erstmal sich organisieren müssen, also dass die erstmal Mitglieder erfassen müssen und von diesen Mitgliedern, von dieser Erfassung eine Liste machen müssen und die bei der jeweiligen Behörde abgeben müssen. Das ist der erste Teil des Erlasses und dass alle Banner auch nicht mehr in Fremdsprachen geschrieben werden dürfen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du mal gesagt, dass in Sachen Krieg die Ultras als Organisation nicht eine Rolle spielte, aber natürlich die Person, die so den Ultras, also man kann nicht sagen, dass die organisierten Szenen organisiert Teil des Krieges waren, richtig?
Genau.
Kann man eine Prognose abgeben, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten, ja, Jahren ändern wird? Also besteht nicht auch die Gefahr, dass gerade die Assad-Unterstützer sich auch organisieren werden und dass eben der Fußball tatsächlich auch genutzt wird?
Das kann durchaus sein. Man merkt aber gerade bei den Ultras, also in den letzten 20 Tagen waren die Ultras über die aktiven Gruppen über ihre Facebook-Seiten aktiv und die haben halt dann geschrieben, was die vom Regime die ganze Zeit gehalten haben und wie es genau bei denen aussah. Eine Gruppe hat eine schwere Last zu bearbeiten, denn es gibt eine oder zwei Gruppen, eine von denen ist sehr groß, nämlich die Eagles, die hat Choreografien gemacht mit Al-Assad drauf und die haben immer gegen die Türkei geschossen und so weiter und so fort. Und die hatten ein schweres Erbe sozusagen, diese Gruppe. Und in den letzten 20 Tagen hat diese Gruppe auch signalisiert, dass die ganze Zeit gegen das Regime waren. Das ist aber nicht glaubwürdig mit den ganzen Choreografien, die gemacht haben. Also die muss viel verarbeiten jetzt. Wenn irgendwas von irgendeiner Gruppe ausgehen wird, dann wird, glaube ich, die Eagles sein. Wobei ich glaube, so weit wird es nicht kommen, dass überhaupt ein Auftritt von Assad-Anhänger toleriert wird. Das bin ich mir ganz sicher. Man hat gemerkt, dass die Gruppen, die gegen Al-Assad waren, als Al-Assad an der Macht war, dass die halt moderat unterwegs waren. Also was heißt moderat? Dass die sich nicht für Al-Assad-Regime gezeigt haben, sondern einfach stumm geblieben sind und nicht für ihn gerufen haben und seine Bilder nicht gezeigt haben am Zaun. Und die Eagles hat das aber gemacht und viele Gruppen sagen, dass jetzt die Eagles auch sich auflösen soll oder zumindest das verarbeiten soll. Also ich bin mal gespannt, ob die Eagles überhaupt besteht. Es wird intern auch Diskussionen geben, es wird hin und her geben. Der Verein Tishrin ist es gerade wird gerade umgebaut. Denn in Syrien gibt es jetzt eine Debatte, nämlich Vereinsumbenennen. Die Vereine haben ja in den 70er und 80er Jahren andere Namen gehabt, als die heutigen haben. Das war der Al-Assad Al-Fatah, der diese ganzen Umbenennungen vorgenommen hat. Und Tishrin hat seinen Namen bekommen in Anlehnung auf Tishrin, den Monat, wo der Krieg, der Oktoberkrieg, der Yom Kippur-Krieg gegen Israel stattgefunden hat, was die Syrer als, oder beziehungsweise das Regime als Sieg betrachtet. Also das heißt, der Verein hat seinen Namen bekommen durch einen Krieg, was von Al-Assad geführt worden ist und ist in einer Stadt, wo Alawiten auch wohnen und wo eine Anhängerschaft unter anderem Alawiten sind und eine Ultragruppe hat, die Al-Assad Gesicht als in einer Choreografie verwendet hat und die Türkei oder Erdogan beschimpft hat und Trump beschimpft hat auch in Spruchbanner. Also es ist ein schweres Erbe, was die Eagles hat, und das wird dann, die Tage werden zeigen, wie diese Gruppe damit umgeht.
Der Fußball der Frauen, da finde ich immer mal was ganz Unterschiedliches. Einmal, dass man nicht im Rahmen der FIFA spielt, dann lese ich, dass man bei einer WM-Qualifikation stattgefunden hat. Wie ist der Fußball der Frauen? Gibt es da eine Liga? Ich glaube, das sind immer nur so Freundschaftsturniere, aber es gibt den Frauenfußball, und wurde der gefördert? Wird der eher gestoppt? Wie ist da die Situation bisher gewesen?
Frauenfußball gibt es, und es gibt eine eigene Liga, die aber nicht so gefördert wird wie die Liga der Männer. Das ist leider eine Tatsache. Es gibt Abteilungen bei den verschiedenen Vereinen für Frauen. Das ist aber auch unterschiedlich, je nachdem, wer sich auch für diese Vereine anmeldet. Das heißt, wenn ein Verein jetzt nicht genug Spielerinnen findet, dann meldet sich automatisch ab und sucht nicht nach einer Möglichkeit sozusagen. Also das ist wie ein extra Angebot, leider wird betrachtet von den Fußballvereinen. Und wie du das genau richtig beschrieben hast, ist nicht Teil der FIFA-Turniere gewesen. Die syrische Nationalmannschaft war oder nahm oder wollte an Westasien-Meisterschaft teilnehmen, jetzt neulich. Das war aber 2 Tage nach dem Sturz von Al-Assad, und deswegen wurde die Teilnahme erstmal abgesagt. Wie es weitergeht, da bin ich auch selber mal gespannt, denn wie jetzt berichtet wird, die neue Führung des Landes hat einen islamistischen Hintergrund, und da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass das keinen Einfluss hat auf, also keinen negativen Einfluss hat auf den Frauensport, sondern dass Frauensport vielleicht gefördert wird von den Vereinen vor allem.
Das ist die perfekte Überleitung, nämlich zum Schluss will ich nochmal kurz zur aktuellen Situation zu sprechen kommen. Das hast du im Prinzip jetzt schon deutlich gemacht. Die aktuellen Machthaber haben eine Nähe Al-Qaida. Aktuell wird in allen Medien, die man in Deutschland so wahrnimmt, gesagt, man versucht sich sehr seriös zu geben, versucht auch sich sehr staatsmännisch zu geben. Ist das das, was du auch so wahrnimmst und sagst, okay, wir warten erstmal ab und beobachten das genau, aber dass man schon versucht, ja, Syrien, also diesen Umsturz, also nicht dazu zu führen, dass das Land in Chaos stürzt, weil die Gefahr ist ja relativ groß auch.
Die Gefahr ist relativ groß und besteht immer noch, dass das in religiösen Krieg irgendwie geführt wird. Ich habe jetzt die letzte, also selbst die USA haben das mehrmals gesagt, die würden gerne das Gesagte an Taten messen. Bis jetzt dürfen Christen weiterhin ihre Feste feiern. Die neue Führung hat auch angekündigt, dass der erste, oder was heißt angekündigt, also die hat den ersten Weihnachtstag und den zweiten Weihnachtstag als Feiertage erklärt, sozusagen. Also 25. und 26. waren Feiertage in Syrien, weiterhin unter der neuen Führung. Bäume wurden aufgestellt in den Großstädten, also in Aleppo, in Damaskus. Es gab Vorfälle gegen Bäume, gegen Weihnachtsbäume in 2 Städten, die wurden gemeldet, aber diese wurden dann von der Führung der HTS, also Hayat al-Sham, renoviert. Also es wurden neue Bäume aufgestellt, nachdem vereinzelte Soldaten diese Bäume in Brand gesetzt haben, also als Zeichen, dass die Führung gegen solche Aktionen ist. Die neue Führung haben diese Bäume wieder aufgestellt. Genau, es sind Vorfälle gefallen gegen Minderheiten bis jetzt. Die gab es aber auch unter Al-Assad. Also ich würde jetzt das nicht als, also ich hoffe, dass das jetzt nicht zu Regelfall wird, aber genau solche Vorfälle gab es auch davor. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die neue Führung der Grund ist, warum diese Vorfälle stattfinden. Es ist noch zu früh, dass wir ein Urteil fällen, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Ich hoffe, dass es besser wird, und zwar sowohl für die Mehrheit im Land als auch für die Minderheiten.
Veränderungen gibt es auch im Fußballverband und in der Nationalmannschaft. Es wurde jetzt angekündigt, dass die Nationalmannschaft, die bisher in roten Trikots auflaufen soll, jetzt in grün, wie auch das Logo entsprechend ist. Und der Verband wird zitiert, es ist ein historischer Wandel in der Geschichte des syrischen Sports, der nun frei von Vetternwirtschaft, Günstlingswirtschaft und Korruption ist. Diese Aussage empfand ich als Außenstehender relativ schnell zu sagen und habe mich gefragt, wie ehrlich kann das sein? Aber kann man es, wenn man es so positiv betrachten will, sagen, es ist etwas in Bewegung geraten und es ist der Wille da, auch ja in die richtige Richtung die Sachen zu bewegen. Und das ist eben auch so ein Zeichen, dass jetzt hier die Farben der Rebellen beziehungsweise die Flagge der Rebellen dann auch entsprechend umgesetzt wird. Und das kann man durchweg eigentlich positiv bewerten, auch wenn man Zweifel haben darf.
Ja, das kann man positiv bewerten. Und du hast es sehr gut zusammengefasst, dass es sehr schnell war. Nämlich das Logo des syrischen Fußballverbandes wurde innerhalb von 2 Stunden nach Sturz von al-Assad geändert. Also 6.18 Uhr morgens in Damaskuszeit wurde al-Assad gestürzt offiziell. Oder war die offizielle Mitteilung. 2 Stunden später, also klar, das syrische Volk war wach in allen Ländern, also nicht nur in Syrien, sondern ich habe da kaum geschlafen, war die ganze Zeit vorm Fernseher. Aber dass so schnell ein Logo des syrischen Fußballverbands geändert wird, das ist auf jeden Fall merkwürdig, würde ich mal sagen. Ob das jetzt frei ist von den genannten Sachen, auch weiß ich auch nicht, weil bis jetzt, ja, es waren immer die gleichen Personen, die da als Funktionäre agiert haben. Wir sind mal gespannt, ob es neue Namen geben wird. Erstmal, also der syrische Fußballverband hat sich aufgelöst, beziehungsweise hat die ganzen Mitglieder, der Vorstand und der Präsident, die sind zurückgetreten, und zwar alle. Das war vor 2 Tagen, und wir sind jetzt mal gespannt auf die neuen Namen. Und ich sage es jetzt mal so, wenn es jetzt bei den alten Namen bleibt, dann wird es keine Änderung geben, weil das ein personenbezogenes Problem. Das ist jetzt kein Problem von irgendeinem Regime, was geherrscht hat. Ja, vielleicht ein Regime, aber ein Regime im Fußballverband selbst und nicht im Land. Und wenn es neue Namen gibt, dann warten wir mal ab und schauen wir mal. Aber ich hoffe, dass da sich auch was bewegt, und ich hoffe, dass bestimmte Vereine auch nicht Meister werden, weil der politische Wille das vorgibt und so.
Letzte Frage. Du wirst in mehreren Artikeln, sowohl bei ZDF, im Neuen Deutschland, im Taz, damit zitiert, dass du sagst, der Fußball kann eine einigende Kraft haben. Warum glaubst du das? Warum? Also, das ist ja was Positives, und die Hoffnung teilen, glaube ich, auch alle, die es gut mit Syrien meint. Warum bist du, ja, überzeugt, ist vielleicht zu stark, der Begriff ist vielleicht zu stark, aber warum glaubst du an die einigende Kraft des Fußballs in Syrien?
Im März finden Qualifikationen für die nächste Asienmeisterschaft statt. Das sind die ersten offiziellen Spiele der syrischen Nationalmannschaft nach dem Sturz vom al-Assad. Das ist auch das erste Mal, wo wir eine Flagge haben, eine Farbe haben und hoffentlich auch eine Kurve haben werden. Und hinter einer Nationalmannschaft stehen, und zwar gemeinsam. Deswegen habe ich diese Aussage getätigt, und ich stehe dazu, dass im März eventuell wir eine Einheit des syrischen Volkes sehen werden, die einen Fußballbezug hat erstmal. Und vielleicht dadurch entstehen andere Geschichten, die sich auf andere Bereiche übertragen.
Das ist doch das perfekte Schlusswort, denn diese Hoffnung teilen wir und teilen sicherhin die Hörerinnen und Hörer ebenfalls. Na, dem ganz herzlichen Dank für den Blick auf ein wunderbares Land in einer ganz schwierigen Situation. Es steckt viel Kraft in dem Fußball, und wir hoffen, dass das so gelingt, wie du dir das gerade vorstellst bzw. gewünscht hast, und wo sich das natürlich viele Syrerinnen und Syrer wünschen. Großen Respekt auch für deine Tour. Du lieferst den Fußballanhängern einen Blick in den Fußball in Syrien. Du bist am 11. März in Jena, am 12. März in Erfurt, am 13. März in Zwickau. Weitere Informationen wird es dazu geben. Ich freue mich sehr, wenn du dann in Thüringen nicht nur den syrischen Fußball, sondern auch das Thema Fangesänge in der arabischen Welt präsentierst. Das wird sicherlich ganz fantastisch. Herzlichen Dank, viel Kraft und alles Gute für dich.
Vielen lieben Dank für diese Möglichkeit, hier zu sprechen.
Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.